hat wie erwartet neue weitreichende Zölle angekündigt. Er werde ein wechselseitiges Abgabensystem für Waren aus der ganzen Welt einführen, sagte Trump in Washington. Gisela Former.
Das bedeutet, dass die USA die Zölle dort anheben, wo sie aktuell unter denen anderer Staaten liegen. Für Importe aus der Europäischen Union nannte Trump zum Beispiel Zölle von 20% und für Waren aus China 34. So will Trump die Produktion in den USA ankurbeln. Dann würden Arbeitsplätze und Fabriken wieder zurück in die Vereinigten Staaten kommen, betonte der US-Präsident. Und mehr Produktion in den USA bedeute, so Trump, mehr Wettbewerb und niedrigere Preise.
Vertreter der deutschen Wirtschaft haben die Zollankündigungen von US-Präsident Trump kritisiert. Es werden Auswirkungen auf viele Branchen erwartet. Aus dem Hauptstadtstudio Gabor Hallas.
Das werde nur Verlierer produzieren, so blickt der Verband der Automobilindustrie auf die verkündeten Zölle. VDA-Präsidentin Müller spricht von einem fundamentalen handelspolitischen Einschnitt. Die Folgen werden wir spüren, so äußert sich Außenhandelspräsident Jan Dura. Er rechnet mit einem Umsatzrückgang. Bei kleineren Unternehmen könne das Aus bedeuten. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft spricht von einem schweren Schock für den Welthandel. Präsident Schularik sagte, wenn diese Zölle bestehen blieben, seien sie eine Zäsur. Das tue richtig weh, auch den Amerikanern.
In den USA gibt es widersprüchliche Meldungen über die Zukunft des Multimilliardärs Musk als offizieller Regierungsberater. Mehrere Medien berichten, der Tesla-Chef werde sich bald zurückziehen. US-Präsident Trump soll demnach seinen innersten Beraterkreis bereits darüber informiert haben. Dagegen hat eine Trump-Sprecherin am Abend betont, Musk werde so lange bleiben, bis sein Job erledigt sei. Sein Auftrag ist es, harte Sparmaßnahmen bei US-Behörden umzusetzen. Tausende Mitarbeiter wurden bereits entlassen. Regulär läuft sein Vertrag dazu bis Ende Mai. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu ist trotz eines internationalen Haftbefehls in Ungarn eingetroffen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP landete er am frühen Morgen in Budapest und soll im Lauf des Tages von Ministerpräsident Orbán empfangen werden. Der Internationale Strafgerichtshof hat den Haftbefehl im November wegen des Krieges im Gazastreifen erlassen. Die mehr als 120 Mitgliedstaaten sind verpflichtet, Netanyahu festzunehmen, sobald er ihr Territorium betritt. Ungarn hat das Statut des Strafgerichtshofes ratifiziert, den Beschluss aber nie offiziell verkündet. Die Regierung sieht sich deshalb nicht an die Entscheidungen des Gerichts gebunden. Die Stadtverordneten von Potsdam haben den Weg für eine Abwahl von Oberbürgermeister Schubert freigemacht. Sie stimmten am Abend mit großer Mehrheit dafür, dass die Bürger über sein vorzeitiges Amtsende abstimmen sollen. Katharina Trümper, RBB 24.
Alle außer Schuberts eigener SPD-Fraktion waren für den Abwahlantrag. Der Oberbürgermeister ist schon seit längerem wegen seiner Amtsführung in der Kritik. Auch Korruptionsvorwürfe standen im Raum, weil er kostenlose VIP-Tickets annahm. Die Stadtverordneten forderten Schubert auf, zurückzutreten. Er solle einen personellen Neuanfang möglich machen. Das lehnt Schubert ab. Er akzeptiere zwar die Entscheidung, wolle sich nun aber dem Votum der Bürgerinnen und Bürger stellen. Der Bürgerentscheid soll am 25. Mai stattfinden.
Der geschäftsführende Bundesverkehrsminister Wissing verspricht einen schnellen Neubau der maroden Ringbahnbrücke in Berlin. Als Vorbild soll dabei ein Brückenprojekt in Nordrhein-Westfalen dienen, sagte Wissing der RBB 24 Abendschau. Dort sei 2 Jahre nach der Sprengung einer alten Brücke die neue fast fertig. Sein Ministerium werde eine Lenkungsgruppe für die Brückenarbeiten einrichten und mit maximaler Beschleunigung vorangehen, so Wissing. Der Abriss der Ringbahnbrücke soll in den kommenden Tagen beginnen. Ende April soll dieser Teil der Arbeiten abgeschlossen sein. Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart steht im Endspiel um den DFB-Pokal. Die Mannschaft hat am Abend im Halbfinale gegen RB Leipzig 3:1 gewonnen. Gegner im Finale im Berliner Olympiastadion am 24. Mai ist Arminia Bielefeld. Der Drittligist hatte sich gegen den Pokalsieger und deutschen Fußballmeister Bayer Leverkusen mit 2:1 durchgesetzt. Die Handballer der Füchse Berlin stehen im Viertelfinale der Champions League. Dazu reichte dem Bundesligisten am Abend ein 37:37 gegen das polnische Spitzenteam aus Kielce. Das Hinspiel hatten die Berliner 33:27 gewonnen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. das Wetter. Heute den ganzen Tag sonnig und trocken bei maximal 17 bis 20 Grad. Aktuell in Berlin-Marzahn 6 Grad, in Spandau 0, in Lindenberg 7, in Manschnow minus 1 Grad. Morgen sonnig oder locker bewölkt und trocken, anfangs vereinzelt neblig, 19 bis 22 Grad. Die Zeit 7.05 Uhr.
Radio 3 am Morgen. Mit Massimo Majo.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Donald Trump macht also weiter mit seinem Handelskrieg. So wird es ja oft bezeichnet, was da in der Weltwirtschaft gerade passiert. Trump erhebt Zölle auf Importe, die Handelspartner reagieren dann mit Gegenzöllen. Vieles wird teurer, die Wirtschaft leidet an vielen Stellen. Und gestern hat Trump ja jetzt wieder neue, sehr umfassende Zölle angekündigt. Inwiefern hier wirklich von einem Handelskrieg gesprochen werden muss, was es überhaupt ist, ein Handelskrieg, und wie solche Konflikte in der Vergangenheit ausgegangen sind, das schauen wir uns gleich an, hier auf Radio 3.
Quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus, le temps perdu, à savoir comment, oublier ces heures que tout, et parfois, à coup de pourquoi, du cœur, du bonheur, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues du pays, oui. Ne pleure pas, je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. J'y ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi et tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés qui te comprendra. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois le cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir les feux de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est paraît-il de terre brûlée d'un homme de doublé. Quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie, les rouges et les noirs ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cache là à te regarder danser et sourire. Y a t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Klassiker von Jacques Brel, Ne me quitte pas, hier gesungen von Maria Gadu aus Brasilien auf Radio 3.
We will impose a 25% tariff on all foreign-made automobiles. The golden age of America, it's coming back. We're going to come back very strongly.
25% Zölle auf Autos also und viele Zölle mehr mit allen Ländern der Welt. Damit werde das goldene Zeitalter der USA zurückkehren. Das hat Trump gestern Abend gesagt. Ein fundamentaler handelspolitischer Einschnitt ist das für die USA und die ganze Handelswelt. So sagt es VDA-Präsidentin Hildegard Müller, Verband Deutscher Automobilindustrie, zu diesen Ankündigungen von Trump. Massive Auswirkungen auf die Wirtschaft sind befürchtet, aber viele Stimmen warnen auch, man muss jetzt mit kühlem Kopf reagieren, keine Gegenzölle, denn sonst geraten wir in eine sehr gefährliche Spirale eines Handelskriegs, in dem wir vielleicht auch schon mittendrin stecken. Was Handelskriege genau sind und wie mit solchen Handelskriegen in der Geschichte umgegangen wurde, das bespreche ich jetzt mit dem Professor Nikolaus Wolf. Er ist Leiter des Instituts für Wirtschaftsgeschichte an der Humboldt-Uni in Berlin. Guten Morgen, Herr Wolf.
Guten Morgen, Herr Mayo.
Schauen wir vielleicht gleich mal zurück. Seit wann gibt es denn solche Handelskriege?
Also Handelskriege, die Frage immer, also was ist ein Handelskrieg? Also Handelskonflikte gibt es natürlich, solange es Handel gibt. Ein durchaus prominentes Beispiel ist schon die Zeit der Auseinandersetzung zwischen Rom und Karthago, lange vor Christi Geburt. Da gab es auch immer wieder die Frage, wer dominiert das Mittelmeer? Das war ein prominentes Beispiel ganz lange Zeit zurück. Wenn wir dann schauen, im 16. Jahrhundert, also viel, viel später, gibt es die großen Konflikte zwischen England und Spanien um die Beherrschung des Atlantik. Auch da ging es immer darum, wer beherrscht den Handel.
Ja. Sie haben gerade schon gesagt, ne, das ist natürlich, Konflikte gibt es immer, Krieg ist dann nochmal so ein, das ist ja ein sehr, sehr starkes Wort, sehr brutal, sehr aggressiv. Kann man denn sagen, wie eng solche Handelskriege, wenn wir sie so bezeichnen wollen, mit blutiger Kriegsführung verbunden sind?
Also da gibt es ein unglaublich großes Spektrum von tatsächlich, es ist eine Vorbereitung auf den Krieg oder es ist sogar Teil des Krieges im Extrem, wie das im Ersten Weltkrieg zu sehen war, bis auch es ist tatsächlich einfach nur eine rein wirtschaftliche Auseinandersetzung, die dann auch in der Regel friedlich wieder beigelegt wird. Also da hat man tatsächlich auch für diese, ich sag mal, friedliche Variante sehr, sehr viele Beispiele in der Geschichte.
Also ist tatsächlich auch eine Frage der Bezeichnung. Ist denn dieser Begriff Handelskrieg so gängig in der Geschichte, Wirtschaftsgeschichte?
Also der Handelskrieg hat, es gibt keine klare Definition davon. Meistens wird er eben durchaus mit einer natürlich propagandistischen Intention verwendet. Also wir hatten zum Beispiel im 19. Jahrhundert eine Situation von Handelsauseinandersetzungen zwischen dem damaligen Zarenreich und dem Deutschen Reich. Das wurde damals zeitgenössisch auch schon als Handelskrieg bezeichnet, ist allerdings dann auch durchaus relativ schnell friedlich beigelegt worden in einem Handelsvertrag.
Wenn wir jetzt mal auf heute gucken, Trump, der die Zölle ja vor allem als Druckmittel einsetzt, also er will damit die Wirtschaft in den USA ankurbeln und zwar nur in den USA, er setzt eben nicht auf Zusammenarbeit, sondern ja auf Protektionismus. Ist das historisch gesehen so ein typischer Einsatz von solchen Strafzöllen?
Nicht wirklich, nein. Also ich denke, die Ideen, die Trump umtreiben und seine Berater, so er denn welche hat, die sind schon, also es geht um ein Paket und die Zölle, die passen aus verschiedenen Gründen sehr gut in den Kram. Also ich würde, wie viele andere auch, das als so eine Art neomerkantilistisches Denken betrachten, das aber jetzt auch nicht wirklich einen klaren theoretischen Hintergrund hat. Es ist eher so ein Sammelsurium von Ideen, die dahinter stecken.
Mhm. Und wie meinen Sie das? Also neomerkantilistisches Denken?
Ja, also der Neomerkantilismus ist dadurch gekennzeichnet, dass man quasi wieder in solchen imperialen Strukturen denkt, dass man in Einflusssphären denkt, dass man die Vorstellung hat, sozusagen über ein bestimmtes Wirtschaftsgebiet eben dann auch politisch und militärisch die Hoheit zu haben und durchaus auch die Idee, dass man vor allem dann profitiert, wenn man mehr exportiert als importiert, weil das Arbeitsplätze schafft zu Hause und Importe eigentlich eher immer als Verlust gesehen werden.
Und das ist nur eine Perspektive. Ich höre da Skepsis bei Ihnen raus.
Ja, das ist nur eine Perspektive. Also eigentlich diese Art von Denken ist schon lange passé, weil man verstanden hat, dass Importe und Exporte sowohl eben als ein Zeichen von Austausch von Waren natürlich sind und das immer das Potenzial hat, alle besser zu stellen. Also sowohl, also beide Seiten einfach dadurch besser zu stellen. Es ist nicht so, dass durch die massiven Importe und auch sozusagen dieses Handelsdefizit in den USA, die USA ärmer würden. Eigentlich kann man sagen, ganz im Gegenteil, die USA werden dadurch sogar bevorzugt, weil alle Welt in den USA investiert. Das ist immer die Gegenseite davon. Ja. Und also die USA haben einen massiven Kapitalzustrom erfahren in den letzten Jahrzehnten, der immer genau einfach die Gegenseite ist von diesem Handelsdefizit. Und das kann man auch sehr positiv sehen für die USA.
Wenn wir nochmal zurückschauen, Handelskriege, Handelskonflikte, wie wurden die denn in der Geschichte beigelegt? Wie wurden die gelöst?
Also tatsächlich kam es häufiger zu so einer Art Tit-for-Tat, also wie du mir, so ich dir, Auseinandersetzung. Wir können ja einfach mal auf die erste Trump-Administration gucken, gar nicht so weit zurück. Da fing Trump ja damit an mit den Zöllen auf China. Die Reaktion aus China kam prompt. Es gab dann auch Zölle aus China und wir erinnern uns eigentlich interessanterweise gar nicht daran, wie das beigelegt wurde, weil das sehr stillschweigend war. Es gab dann nämlich einfach 2020 schon die ersten Schritte aufeinander zu und dann hat man das Schritt für Schritt wieder runtergefahren, nicht auf null, aber runtergefahren. Und das ist häufig in der Geschichte passiert. Also in dem deutsch-russischen, in Anführungsstrichen, Handelskrieg, da gab es dann 1894 einen Vertrag, einen Handelsvertrag und dann war das wieder beigelegt. Das ist die friedliche Variante.
Ein Blick in die Geschichte der Handelskriege und Handelskonflikte und des Einsatzes von Zöllen als Druckmittel habe ich besprochen mit dem Wirtschaftshistoriker Professor Nicolas Wolf von der HU Berlin. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch auf Radio 3.
Sehr gerne, Herr Mayo.
ist das erste deutsche Fernsehen.
75 Jahre ARD. Das Jubiläum auf Radio 3.
Ja, eine unglaubliche Vielfalt entstand und entsteht immer noch in der ARD. Seit 75 Jahren in vielen Radioprogrammen, in vielen Fernsehprogrammen. Wir feiern diese Woche 75 Jahre ARD und wir schauen dafür auch in andere Länder und andere öffentlich-rechtliche Rundfunksysteme, wie dort der öffentlich-rechtliche Rundfunk funktioniert. Wie ist der da aufgestellt? Welche Diskussionen gibt es in anderen Ländern um Finanzierung, um Vielfalt, um Vertrauen? Diskussionen, die wir hier auch in Deutschland führen. Und wir nutzen für diesen Blick in die anderen Länder das Netzwerk der ARD, das Netzwerk an Korrespondentinnen und Korrespondenten, die jeden Tag aus verschiedenen Regionen für uns berichten. Die ganze Woche schalten wir zu unseren Korrespondenten in verschiedenen Ländern. Und jetzt spreche ich mit Martin Adam aus Warschau und spreche mit ihm darüber, wie denn die Rückkehr zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Polen klappt nach dem Ende der PiS-Regierung. Martin, aber erstmal zur Geschichte. Wann ist denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Polen entstanden?
Der öffentlich-rechtliche, oder man muss eher tatsächlich sagen, der staatliche, wir haben da kein gutes deutsches Wort dafür, weil das öffentlich-rechtliche System, bleiben wir vielleicht doch mal bei dem Begriff, ist nicht so abgekoppelt von der Regierung und von politischem Einfluss, wie das in Deutschland der Fall ist. Aber dieses System als solches, dass es nicht private Sender gibt, das ist in Polen zugleich sehr alt und sehr jung. Also die polnischen Radios, Polskie Radio, ist ähnlich organisiert wie die ARD-Radios, also eine große Radiosenderfamilie. Die haben 1925 angefangen, seit 1926 gibt es regelmäßige Sendungen. Kurz danach gab es dann auch schon die Aufteilung in regionale Angebote, also regionale Radiosender. Das polnische Fernsehen hat 1935 zumindest angefangen mit Testläufen und wollte halt dann eigentlich auch bald auf Sendung gehen. Und dann kamen die Deutschen, dann kam der Zweite Weltkrieg. Danach war Polen unter sowjetischer Besatzung und insofern ist das System, wie wir es heute hier erleben, TVP und Polskie Radio, ist dann wiederum ein sehr junges, weil es erst nach der Wende in den 90ern in dieser Form tatsächlich frei berichtend überhaupt die Arbeit aufnehmen konnte. Und heute ist das aber tatsächlich ein sehr, sehr großes, sehr breites Angebot, was ähnlich wie in Deutschland über Rundfunkgebühren teilfinanziert wird, in Polen schießt der Staat direkt Geld dazu. Aber es ist tatsächlich so, dass man sowohl regional als auch nach Zielgruppen, als für Kinder, es gibt ein Radio Chopin zum Beispiel, weil Chopin, der große polnische Komponist, hier so geliebt wird. Mhm. Ich habe gestern versucht, mir einen Überblick zu verschaffen, würde ich sagen, und es war kaum möglich.
Da ist schon ziemlich viel. Wie war das denn unter der PiS-Regierung? Da war die Medienlandschaft ja auch eingeschränkt. Wie sah da der öffentlich-rechtliche Rundfunk aus?
Ja, da hat man dann tatsächlich sehr schmerzhaft erfahren, dass es diese Sicherungsmechanismen, die die ARD zum Beispiel hat gegen staatlichen Einfluss, die gibt es in Polen nicht in dieser Form, weil in der polnischen Geschichte man sich nie damit auseinandersetzen musste, dass die Bedrohung für zum Beispiel unabhängige Medien, auch für die Demokratie, dass das von innen kommt. Mhm. Sondern man hat sich immer darauf einstellen müssen, dass es von außen Bedrohungen gibt. Eben die Deutschen in der Geschichte oder die Sowjetunion. Und auf einmal hat eine legitim gewählte polnische Regierung angefangen, massiv ins Programm einzugreifen. Wirklich innerhalb der ersten Tage nach dem Regierungswechsel, zum Teil innerhalb von wenigen Stunden, sind dort vor allem im Fernsehen, aber zum Teil auch im Radio, Chefredaktionen einfach en bloc quasi gekündigt worden. Journalistinnen und Journalisten, die kritisch berichtet haben, sind zum Teil rausgeschmissen worden. Zum Teil haben sie einfach keine Aufträge mehr bekommen, sind freie Mitarbeitende und mussten sich dann andere Jobs suchen, weil sie zwar offiziell noch da arbeiten konnten, aber von dem bisschen Geld, was sie verdient haben, da nicht mehr leben konnten. Und so ist innerhalb von kürzester Zeit vor allem TVP, also das polnische Fernsehen, aber etwas abgeschwächter dann auch immer die vielen Radioprogramme, derartig auf Peace-Linie, auf diese patriotische, nationalistische Erzählungslinie gebracht worden, dass man dann natürlich immer nur inoffiziell, aber irgendwann auch hörte, dass selbst Vertreter und Vertreterinnen der Peace-Parteispitze selbst gesagt haben, naja, eigentlich kann man sich das nicht mehr anschauen. Aber es ist eben für uns politisch wahnsinnig wichtig. Und das hat man ganz zugespitzt im Wahlkampf vor der Parlamentswahl 2023 gemerkt, wo eben tatsächlich nur darüber gesprochen wurde, was die Peace alles Gutes gemacht hat und wie schlimm die Opposition ist.
Und jetzt ist die Peace-Regierung weg. Schafft es denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk, sich dann da schnell wieder zu erholen? Oder wie steht er gerade da?
Er schafft es aber nicht schnell. Also was man eben doch in Polen sehr, sehr deutlich sehen kann, in allen Bereichen, auf allen Ebenen, aber eben in diesem Fall auch bei den öffentlichen Medien, ist, dass wenn einmal eine politische Gruppierung, eine politische Partei und Bewegung mit absoluter Mehrheit ausgestattet, rücksichtslos 8 Jahre lang ihr Ding durchdrücken kann, dann ist es wahnsinnig schwierig, das zu korrigieren. Und das geht auch dann nicht still vonstatten. Und so gab es hier kurz nach dem Regierungswechsel Ende 2023, Anfang 2024 wirklich unschöne Bilder. Und es gab förmliche Besatzungsszenen, wo die Zentrale von TVP in Warschau besetzt wurde von Politikern und von Mitarbeitenden der Sender. Und der Trick, dessen man sich dann bedienen musste, war zu sagen, offiziell gehen diese Sender in Konkurs. Und wenn sie Konkurs sind, weil es sind offiziell Staatsunternehmen, wenn sie in Konkurs sind, können wir einen Konkursverwalter da reinsetzen und damit haben wir die Kontrolle und können das Programm wieder verändern. Bisher tatsächlich in die Richtung, dass es einfach wieder neutraler und offener und ausgewogener berichtet. Aber ja, es ist schwierig. Es ist schwierig und natürlich steht immer die Gefahr im Raum, dass auch die nächste Regierung auf die Idee kommt, man könnte ja politisch wieder Einfluss nehmen, weil das System lässt das zu.
Was macht das Ganze denn mit der Nutzung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Polen und mit dem Vertrauen? Wie ist es denn überhaupt so generell der Stand des öffentlich-rechtlichen Rundfunks dort?
Also man muss immer ein bisschen unterscheiden, Radio- und Fernsehsender. Die Radiosender, dadurch, dass sie so lokal verankert sind, sind ganz gut unterwegs. Also da gibt es nicht so starke private Konkurrenz. Beim Fernsehen ist es tatsächlich so, dass die TVP-Sender, vor allem TVP1, also der große Sender mit der Hauptnachrichtensendung auch, also der wichtigste in dieser Familie, der kämpft tatsächlich. Also die haben an Zulauf verloren zu Peace-Zeiten schon und die Peace-Regierung musste immer mehr Geld reinstecken, damit die Sender sich überhaupt noch finanziell halten können. Das führte aber dazu, dass die Menschen, die als Publikum noch da waren, dann tatsächlich überzeugte Peace-Anhängerinnen und Anhänger waren und alle anderen hatten den Sender schon verlassen. Mit diesem Wechsel jetzt verlässt das Peace-Publikum die Sender und die anderen kommen aber noch nicht unbedingt zurück. Und insofern ist es tatsächlich so, dass die gerade für viel Geld viel Programm machen für sehr wenig Menschen, die zuschauen.
Unser Korrespondent aus Warschau, Martin Adam, über ja, die besondere Situation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Polen in dieser Woche, in der wir 75 Jahre ARD feiern und uns eben auch anschauen, wie öffentlich-rechtlicher Rundfunk in anderen Ländern dieser Welt funktioniert. Und Sie finden alle unsere Gespräche mit unseren Korrespondentinnen und Korrespondenten zum Nachhören auf radio3.de. Vielen Dank nach Polen.
Gerne.
While you're leaving me, love, you hold me while leaving, love. You hold me while you're leaving me, love.
I'm worried that one day you'll be gone. How long? I'm worried that one day you'll be gone. While you're leaving me, love, you hold me while leaving, love. You hold me while you're leaving me, love.
You worry that one day I'll be gone. How long? Oh, you worry that one day I'll be gone. You're leaving me, love. You hold me while you're leaving me, love. You hold me while you're leaving me, love.
place I'll be waiting. Too many nights standing still. Oh, how can I go without knowing? Was your goodbye for tomorrow as well? Oh, you hold me while leaving, love. You hold me while you're leaving me, love. You hold me while leaving, love. You hold me while you're leaving me, love. You hold me while leaving, love.
Hold me while I'm leaving.
Hold me while you're leaving me, love. You hold me, don't leave me, love. You hold me while you're leaving me, love.
Sich an jemanden festhalten, während man diese Person verlässt. You hold me while you leave me. Aus Norwegen ist das Christine Asbjørnsen.
Radio 3. Kultur kompakt.
Und bei mir ist jetzt Anne Spohr und wir sprechen über diese große Frage, wie wichtig ist Kultur? Das ist eine große Frage, die in diesen Monaten aber ganz konkret verhandelt wird, wenn es um die Kürzung geht im Berliner Kulturetat. Und jetzt gibt es eine Umfrage zu dieser Frage, eine Umfrage zur Frage.
Eine Mehrheit der Bevölkerung misst der Kultur offenbar eine wichtige Rolle für die Gesellschaft zu und hält sie außerdem für im eigenen Leben sehr bedeutend. Das hat eine Befragung von Forsa im Auftrag der Lismon-Stiftung unter gut 3500 Erwachsenen ergeben. Zur Relevanz, Rolle und Wirkung von Kultur zeigt sich da eine positive Einschätzung. Rund 87% der Befragten stimmen der Aussage, Kultur ist eine wichtige Stütze in einer sich immer schneller verändernden Gesellschaft, entweder voll, ganz oder eher zu. Die große Mehrheit von 92% fand außerdem, dass Kultur wertvolle Gemeinschaftserlebnisse schaffe. Die Stiftungsgründerin und Vorsitzende bilanzierte die Umfrage mit den Worten, Kultur bringt Menschen zusammen und baut Brücken der Verständigung.
Ich glaube, kann man so stehen lassen.
Ja.
Sprechen wir über die alte innerdeutsche Grenze. Die wird ja seit Jahren als grünes Band bezeichnet. Und das soll jetzt als erstes gemischtes deutsches UNESCO-Welterbe ausgezeichnet werden. Was bedeutet das, Anne, gemischtes Welterbe?
Das heißt, es soll künftig sowohl als Natur- als auch als kulturelles Erbe gelten. Deutschland hat das grüne Band als Welterbestätte bereits der UNESCO vorgeschlagen. Und durch dieses Prädikat könnte dann dauerhaft Schutz und auch die Anerkennung des grünen Bands erreicht werden. Knapp 1400 Kilometer lang verläuft das grüne Band von Travemünde an der Ostsee entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Und anschließend verläuft sie zwischen Bayern und Tschechien. Die Fläche ist ziemlich groß, rund 800 Quadratkilometer ist der ehemalige Grenzstreifen groß und es ist der größte Biotopverbund Deutschland. Also fast ein Drittel davon zählt zu Naturschutzgebieten und fast alle deutschen Landschaftsformen sind da vertreten, nur Hochgebirge nicht. Viele bedrohte Arten leben da in Wäldern, Mooren, Wiesen, im Heideland, in Bächen oder Orchideenwiesen, zum Beispiel Fischotter, Eisvogel, der Schwarzstorch oder sogar Arten, die schon als ausgestorben galten, wie der kurzschwänzige Bläuling, ein Schmetterling. Mhm. Allerdings kann es noch eine Weile dauern, bis das grüne Band dann wirklich Kulturerbe ist, denn eine Anerkennung durch die UNESCO kann bis zu 5 Jahre dauern.
Wenn du das so beschreibst, Anna, dann macht es auf jeden Fall Lust, da hinzufahren.
Ja, voll.
Ich weiß gar nicht, ob es da irgendwie gibt es da so einen Radweg, Wanderweg am grünen Band?
Bestimmt.
Wahrscheinlich bestimmt. Schon, ne?
Ja.
Du hast auch noch einen Tipp für heute Abend, einen sehr schönen Tipp, wie ich finde, zu der Buchpremiere hier bei uns im historischen Sendesaal des Haus des Rundfunks vom RBB, nämlich zur schönen Lesung.
Genau, der Schauspieler Christian Berkel liest aus Steffen Kopetzkys neuem Roman Atom. Der spielt zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Es geht um die geheime Entwicklung einer neuen Wunderwaffe in Deutschland. Einer der Protagonisten ist ein britischer Physiker, der vom dortigen Geheimdienst nach Deutschland geschickt wird, mit einem ganz besonderen Auftrag, sagt Steffen Kopetzky.
Er ist der Raketenspezialist sozusagen, der Prädestinierte. Und sie haben erfahren, dass die Deutschen an neuen Waffen arbeiten und gründen jetzt eben eine Wissenschaftsspionageabteilung. Die Wachhunde von London, so nennen sie sich. Und die beobachten nun, was die Deutschen auf allen möglichen technischen Gebieten erforschen. Und so kommt er eben in Fühlung mit den Raketen, aber eben auch mit der Nuklear- und der Atomwaffenforschung und beginnt dann eben auch intensiv Fühlung aufzunehmen und selbst dann am Ende des Krieges nach Deutschland zu gehen, um dort die wichtigen Männer zu stellen.
Ein Werk, in dem Realität mit Fiktion vermischt wird. Der Autor schafft auch Bezüge zu unserer Gegenwart. Es geht nämlich auch um Aufrüstung. Nochmal Steffen Kopetzky.
Wir sind mittendrin zu diskutieren, ob wir in einem Land leben, das wir verteidigen wollen. Ich gehöre zu denen, die sagen, nein, wir sollten versuchen, unsere Souveränität zu behalten. Und dazu gehört auch, dass man sich eigenständig verteidigen kann, dass wir in der Lage sind, unsere Grenzen zu schützen, dass wir in der Lage sind, unsere befreundeten Nachbarländer alle zusammen zu verteidigen. Klar, es ist ein ganz ungewohntes Thema. Es ist eine Diskussion, die keiner gerne führen will. Es kostet auch furchtbar viel Geld. Aber ich denke, wir kommen nicht drum rum.
Heute Abend wird Steffen Kopetzky sein neues Buch Atom präsentieren bei der schönen Lesung, gelesen von Christian Berkel, moderiert von Gesa Ufer. Um 20 Uhr geht's los im kleinen Sendesaal des RBB hier in der Masurenallee. Es gibt auch noch Karten, 12 ermäßigt 9 Euro. Wer es nicht hinschafft, kann die Lesung auch im Radio hören. Wir übertragen live hier auf Radio 3. Allerdings, man kann auch für Umme hingehen, denn wir verlosen jetzt 2 Karten.
Genau, wir verlosen Karten. Man kann sie kaufen, aber wenn Sie Glück haben und jetzt durchkommen, dann können Sie Karten gewinnen für diese Buchpremiere von Steffen Kopetzky. Und zwar unter der Nummer 030 3020 0040. Karten für diese Buchpremiere Atom von Steffen mit Steffen Kopetzky von Steffen Kopetzky heute Abend im Haus des Rundfunks im kleinen Sendesaal 030 30 20 0040. Vielen Dank, Anne Spohr.
Gerne.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Glorify, glorify, glorify. Ain't nobody got time.
eine Sängerin, die Sie vielleicht auch von Jan Böhmermann kennen oder als Background-Sängerin von dem deutschen Reggae-Musiker Gentleman Melanie Nkunkulo hier mit dem Jazz-Trio Three Fall. Ain't nobody got time for that auf Radio 3. Und jetzt kommen wir zu einer ganz anderen Sängerin, Peggy March. Sagt Ihnen vielleicht noch was? Vielleicht, wenn Sie das hier hören.
Mit 17 hat man noch Träume, da wachsen noch alle Bäume in den Himmel.
Ja, das war der Hit von Peggy March. Mit 17 hat man noch Träume. Vielleicht kennen Sie auch Memories of Heidelberg oder Carnaby Street. Das waren so die Songs, für die man Peggy March kannte, zumindest in den 70ern, 80ern, heute nicht mehr so präsent. Aber die Bar jeder Vernunft, die möchte uns jetzt wieder in diese Zeit zurückversetzen. Gestern war Premiere der Show Peggy March, Frau Hugenberger und ich von Christoph Marti alias Ursli Pfister von den Geschwister Pfister. Und ja, da wird das Gesamtwerk von Peggy March genutzt, um eine Erzählung der eigenen Kindheit zu machen. Unser Kritiker Kai Elias Kaiser, der war da dabei. Kai, Peggy March hatte ja gar nicht so viele Hits. Reicht es aus, um damit jetzt so einen erfolgreichen Abend zu gestalten?
Also man muss es wohl annehmen, denn der Hit, den Hit, den du gerade gespielt hast, der kommt nicht mal vor.
Ah, okay.
17 haben wir noch Träume.
Ja.
Also das Oeuvre scheint doch größer zu sein, als man denkt. Ebenso fehlt übrigens auch I Will Follow Him. Das wurde später in Sister Act noch einmal integriert und reaktiviert. Und auch der Hit Fly Away, Pretty Flamingo, komponiert von Drafi Deutscher. Alles Peggy March.
Okay, okay. Wir lernen was.
Ja, wir lernen was, von denen aber gar nicht alles dabei ist eben hier. Das ist sicherlich künstlerische Absicht und es ist trotzdem ein Fehler, wie ich sagen würde. Ein Fehler, der den Pfisters schon bei der Cindy und Bert Show eigentlich unterlaufen war, wo auch etliche der bedeutendsten Lieder nicht da waren. Damals war aber immerhin Cindy noch da, übrigens ebenso wie gestern Cindy Bergman, du sagst das gar nichts.
Doch, als Cindy Berg, doch, doch, weißt du, auch so ein Schlagerduo, oder?
Ja, genau. Die war gestern auch wieder da. Wer nicht da war, war Peggy March selber. Die lebt ja noch, 77 Jahre alt, hatte sich bei der ihr geltenden Hommage, die wirklich liebevoll war, nicht blicken lassen und ist vorgezogen, eine Kreuzfahrtmucke zu absolvieren. Naja, da stattdessen waren genug andere Fans erschienen.
Okay. Und die Show, die heißt ja nicht nur Peggy March, sondern die heißt Peggy March, Frau Hugenberger und ich. Muss man Frau Hugenberger kennen?
Muss man nicht kennen. Diese Show könnte eigentlich unter der Überschrift stehen, Ursli Pfister goes autofiction. Denn Ursli Pfister hat Peggy March als Sechsjähriger kennengelernt. Und zwar bei seiner Nachbarin. Das war eben Frau Hugenberger. Die lebt nicht mehr, das wird aber erzählt in Konferenzen, Entschuldigung, bei offener Verwandlung übrigens, also Perücke auf, Perücke ab, während da immer weiter erzählt wird, die ganzen Jahre von 6 bis 16, das ist also eigentlich ein Biopic in Liederabendform, von der Einschulung über den ersten Stadttheaterbesuch, die erste Zara Leander in Imitation bis zum Schüleraustausch von Christoph Marti immerhin, immer wie gesagt, von diesem Schüleraustausch wischen Leute, die Geschwister Pfister Shows besucht haben, frühere schon. Das ist alles von sehr geringer Fallhöhe und hat ungefähr die Dicke jener Briefmarkenkollektionen, die damals im Leben von Kindern sehr wichtig gewesen sind und auch in dieser Show wichtig sind.
Okay, aber diese Shows von den Geschwister Pfister, die sind ja normalerweise sehr, sehr bunt, sehr schrill. Ist das hier auch so?
Schrill, bunt, natürlich. Ein halb Dutzend Perücken in allen Farben und Wasserfallformen. Die ganze Welt des tupierten Ponys und der Babydoll. Haarungetüme, also Frisurallergiker seien gewarnt. Dazu eben Zitronengelbe Hängerchen, Pan Am, Schiebermützen aus Kunststoff, zwei grelle Hostessen, Katie und Pam, die Ursli wohlfeil umspringen. Die Tänze sind ausgefeilt, denn sie stammen wieder in den bewährten Synchronschwimmchoreografien von Danny Costello. Gleich zu Anfang gesteht Ursli Pfister ein, ich tue nur so, als sei ich Peggy March. Und das gibt dann die Lizenz für eine Retro-Orgie, die sich gewaschen hat. Eben aus den 70er Jahren, aus einer Zeit, wo Vinylschallplatten noch die einzige Originalquelle für Musik war. Wer das nicht hatte, hatte auch die Musik nicht. Und aus jener Zeit, wo eben die Leute bei der Hausarbeit noch eine Schürze trugen. Das sind so die Déjà-vu-Erlebnisse, kulturhistorischer Art, die man da hatte.
Ja, man hat, genau, man hat gleich viele Bilder vor Augen. Sprechen wir mal über die Musik. Die Arrangements, die kommen ja von Joe Roloff. Wie waren die?
Auch eher bewährt, hier als Quartett mit einer zweiten E-Gitarre. Ich muss gestehen, dass man die, sei es raffinierten Arrangements von Johannes Roloff, nicht so richtig zu schätzen lernt bei dieser Show, weil man zu wenige Titel kennt von diesen 21, die da abgehottet werden. Man kennt vielleicht 2,5 Titel. Du, mach mich nicht an, kannte ich, ist noch vielleicht halbwegs bekannt von damals. Es gibt auch Textzeilen wie, denn wer die Liebe kennt, kennt die Welt der Zärtlichkeit. Naja, das ist so ganz recht nett und lustig, ne? Richtig campy ist es auch nicht, sodass hier vielleicht die liebevolle Überzeichnung was bringen könnte. Dafür war nämlich Peggy March als Amerikanerin vielleicht doch zu professionell. Es fehlt dieser Show, das muss ich sagen, ein bisschen an musikalischem Wiedererkennungswert. Mhm.
Und insgesamt weiß ich jetzt eigentlich auch noch nicht so genau, was deine Meinung da ist, so Kai. Ja. Du bist so ein bisschen, es war irgendwie nett und gleichzeitig bunt und irgendwie, ich weiß nicht, ist es empfehlenswert?
Das große Problem des Abends ist, wenn man diese Hits von gestern nicht kennt, dann wird man, so massiv von ihnen beschallt, auch kein Fan davon werden. Man hat nichts auszustehen bei diesem Abend. Deswegen bin ich auch nicht richtig unzufrieden. Er ist liebevoll und hat einen immer wieder nett abgebremsten Drive. Man muss sich vielleicht auch damit trösten, dass Pfister-Premieren oftmals nicht die besten Vorstellungen waren. Mhm. Die reifen mit der Zeit oder können es. Vielleicht ist es auch hier der Fall. Schon bei den Fotos dieser Show dachte ich, zu viel Beton-Make-up, zu viel Photoshop. Ein echter Knaller ist der Abend vielleicht nicht, aber er tut immerhin so. Und das finde ich auch schon was wert.
Das ist Kailius Kaiser über diesen Liederabend. Die neue Show von Ursli Pfister, von den Geschwister Pfister, heißt Peggy March, Frau Huggenberger und ich, genau, hatte gestern Premiere in der Bar Jeder Vernunft in Berlin, ist wieder zu sehen jetzt am Freitag und dann an jedem Abend an diesem Wochenende und dann noch bis Ende April. Ganz herzlichen Dank.
Danke.
Ein Geschenk des Mondes, Gift of the Moon, kommt von einem jungen Jazzmusiker aus den USA, Julius Rodriguez, hier auf Radio 3. Der britische Premier hat eine Netflix-Empfehlung ausgesprochen, und zwar auch für Schulen. Die Serie Adolescence über einen 13-jährigen Jungen, der verdächtigt wird, seine Mitschülerin ermordet zu haben, aus Frauenhass. Und das ist eine Serie, die viele Themen behandelt, die sonst gar nicht so leicht zu greifen sind. Toxische Männlichkeit, Online-Radikalisierung von Teenagern, Mobbing, frauenfeindliche, pornografische, gewaltvolle Inhalte und wie Teenager damit konfrontiert sind. Eben eine Serie, die der britische Premier mit seinen Kindern schaut.
We are watching Adolescence with our children. I've got a 16-year-old boy and a 14-year-old girl. It's a very, very good documentary to watch or drama.
Das sagt der britische Premier Starmer, und er sagt auch, er will diese Serie eigentlich an allen weiterführenden Schulen in Großbritannien zeigen lassen, denn diese Serie, die ist eben ein Anstoß für wichtige Gespräche und Diskussionen. Und wir führen diese Diskussion auch hier auf Radio 3 nachher um kurz nach 9. Wir sprechen über die Frage, ob wir Maßnahmen brauchen gegen frauen- und queerfeindliche Radikalisierung von jungen Männern. Darüber diskutieren die Aufmacher hier bei uns. Caroline Wiedemann und Claudius Seidel sind zu Gast hier bei uns um kurz nach 9 auf Radio 3. Radio 3.
Olé, mulher rendeira, olé, mulher renda, tu me
linda que eu te ensino a namorar.
La tête pleine de fantaisie, elle fabrique ses souvenirs. Au fil de ses joyeux sourires, elle se tisse une autre vie. Des festons de sa dentelle ont des motifs amoureux. Un joli cœur pour les deux paix sur le tissu de sa peau.
Max liebt die Tochter des Erbförsters, Agathe. Doch Hochzeit gibt's nur, wenn Max ein genialer Probeschuss gelingt. Ein ziemliches Handicap. Ein Trick muss her. Die magischen Freikugeln treffen jedes Ziel. Nur sind sie auch Teufelszeug. Webers romantische Oper Der Freischütz. Liebe, Magie und sogar ein Happy End. Die Musik hinreißend. Das Abenteuer in der Wolfsschlucht ist jetzt in den Konzertsaal verlegt. Antonello Manacorda dirigiert ein herausragendes Sängerensemble, den RIAS Kammerchor Berlin und die Kammerakademie Potsdam. Der Freischütz in einer konzertanten Aufführung am 28. April im Nikolaisaal Potsdam und am 5. Mai in der Philharmonie Berlin. Radio 3, wie es euch gefällt.
8 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
US-Präsident Trump hat wie erwartet neue weitreichende Zölle angekündigt. Er werde ein wechselseitiges Abgabensystem für Waren aus der ganzen Welt einführen, sagte Trump in Washington. Gisela Farmer.
Das bedeutet, dass die USA die Zölle dort anheben, wo sie aktuell unter denen anderer Staaten liegen. Für Importe aus der Europäischen Union nannte Trump zum Beispiel Zölle von 20% und für Waren aus China 34. So will Trump die Produktion in den USA ankurbeln. Dann würden Arbeitsplätze und Fabriken wieder zurück in die Vereinigten Staaten kommen, betonte der US-Präsident. Und mehr Produktion in den USA bedeute, so Trump, mehr Wettbewerb und niedrigere Preise.
In Europa haben die Zollpläne von US-Präsident Trump Kritik ausgelöst. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen nannte die neuen Zölle einen schweren Schlag für die Weltwirtschaft. Die FDP-Europapolitikerin Hahn sprach im RBB24-Inforadio von einem Angriff auf das regelbasierte Wirtschaftssystem. Sie forderte eine angemessene Reaktion der EU, zeigte sich aber auch offen für Verhandlungen mit den USA.
Wenn das nicht reicht, und leider kam ja schon die Ankündigung der USA, das ist keine Aufforderung zur Verhandlung. Wenn wir Appeasement gegenüber Donald Trump machen, machen wir uns als EU auch irrelevant als Wirtschaftsmacht. Wir müssen jetzt zum einen gucken, dass wir handelspolitisch und geopolitisch eine Position der Stärke gegenüber Donald Trump einnehmen. Wir müssen aber gleichzeitig gucken, dass unser Binnenmarkt jetzt nicht Absatz für Überproduktion aus anderen Ländern wird. Gleichzeitig müssen wir auch in die Offensive gehen. Wir brauchen jetzt mehr Zusammenarbeit mit anderen Ländern.
Die FDP-Europapolitikerin Svenja Hahn, Mitglied im Ausschuss für internationalen Handel. In den USA gibt es widersprüchliche Meldungen über die Zukunft des Multimilliardärs Musk als offizieller Regierungsberater. Mehrere Medien berichten, der Tesla-Chef werde sich bald zurückziehen. US-Präsident Trump soll demnach seinen innersten Beraterkreis bereits darüber informiert haben. Dagegen hat eine Trump-Sprecherin am Abend betont, Musk werde so lange bleiben, bis sein Job erledigt sei. Sein Auftrag ist es, harte Sparmaßnahmen bei US-Behörden umzusetzen. Tausende Mitarbeiter würden